Hier ist der Kompressor-Podcast mit Shanley Anwar und Star Wars, Star Wars, Star Wars überall, natürlich auch im Kompressor.
People keep telling me they know me. No one does.
Nachdem George Lucas 1977 den Anfang gemacht hat und ja, die klassische Star Wars Trilogie in den vergangenen Jahrzehnten dann nochmal um ein dreiteiliges Prequel und ein dreiteiliges Sequel erweitert wurde, kommt jetzt die finale 9. Episode ins Kino. Wir haben dazu mit Catherine Newmark gesprochen aus unserer Philosophie-Redaktion. Die hat auch schon mal eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins dem ganzen Star Wars-Universum gewidmet. Und auf der anderen Seite hatten wir noch dabei im Gespräch Julian Warner, Kulturanthropologe. Das ist ein Dramaturg, Musiker, Wissenschaftler. Ebenfalls ein absoluter Star Wars-Auskenner. Und als erstes hat Catherine Newmark erzählt über ihre Eindrücke zu diesem neuen Film, zu Rise of Skywalker.
Ich saß im Kino und war mir nicht sicher, ob Star Wars alt geworden ist oder ob ich alt geworden bin. Also so das Gefühl, dass ich langsam irgendwie mich nicht mehr auf diese, die Spannung stellt sich nicht mehr ein, das Kribbeln. Wahrscheinlich auch, weil dieser letzte Film tatsächlich eben versucht, was eben ein letzter Film einer neunteiligen Serie versuchen muss, nämlich alle Fäden wieder zusammenzuspinnen und zu einem guten Ende zu bringen. Und darüber kann man dann diskutieren, ob das dann noch ein in sich so spannungsreicher Film dann ist.
Es muss ein Schlusspunkt gesetzt werden. Julian Warner, wie hat er Ihnen denn gefallen, dieser Schlusspunkt?
Ja, also ich fand ihn ganz schrecklich. Und ich fand irgendwie, dass sich bewahrheitet, dass J.J. Abrams, der Regie geführt hat, ein großer Technokrat ist und ein Technokrat der Macht. Aber es ein großer Rückschritt eigentlich zu Rian Johnsons The Last Jedi ist.
Ich muss einmal kurz diesen Begriff, wenn Sie sagen Technokrat, wie meinen Sie das? Dass er einfach bestimmte Elemente wieder kopiert und nichts Neues schafft, nichts Künstlerisches? Oder wie meinen Sie diesen Begriff in dem Kontext?
Naja, ich meine einfach, also das war ja schon bei der Episode 7, deren Name ich jetzt gar nicht mehr weiß, aber war das ja schon der Fall. Das war ja im Grunde genommen eine Kopie von Episode 4, The Last Hope. Und genauso würde ich sagen, dass eigentlich jetzt Episode 9 eine Art Kopie von Episode 6 ist. Und mein Vorwurf ist einfach der, dass er beherrscht die Sprache, die visuelle, die Erzählung von George Lucas, in- und auswendig würde ich sagen, aber er weiß nichts damit anzufangen. Also er ist so eine Art Olaf Scholz, sage ich mal, Hollywoods.
Okay, also ich sehe einiges nicken bei Catherine Newmark.
Also mir schien das auch schon bei Episode 7, also das Erwachen der Macht, war das schon sehr, sehr deutlich zu sehen. Und das war jetzt auch in dem Episode 9 ganz klar, es ist so ein Copy-Paste-Prinzip, nicht? Also man nimmt eben Szenen, sehr viele auch visuelle Vorlagen aus den ersten drei Filmen und setzt die neu zusammen. Also es ist sehr, sehr, sehr abhängig von den 70er-Jahre-Filmen. Und das kann man natürlich sehr kritisch sehen, das ist als ziemlich unoriginell und Star Wars quasi nicht in die Gegenwart gebracht. Andererseits, ich habe immer vermutet, dass es auch darum geht, sozusagen dem klassischen Star Wars Publikum, das jetzt eben ergraut ist, so einen Wohlfühlmoment zu verschaffen. Wir sind wieder zu Hause, die Force ist wieder die Force, die darf wieder schön esoterisch erklärt werden und die Kampfszenen sind auch wieder so, wie wir sie erinnern aus unserer Kindheit.
Also ein bisschen Nostalgie und vielleicht passt das ja auch dazu, der vorherige Film, Episode 8, The Last Jedi, von, Sie hatten es eben angesprochen, Herr Warner, von Rian Johnson, der galt eben als sehr progressiv, diverser Cast, Aufbrechen des Heldenmythos. Für manche Fans ging das eben vielleicht schon viel zu weit. Knüpft Episode 9 also gar nicht daran an, sondern ist wieder ein Rückschritt.
Ja, ich würde sagen, Episode 9 ist wirklich also die Rekonstruktion irgendwie von Mark Hamills feuchten Träumen. Also ne, der hatte sich ja so darüber aufgeregt, dass in Episode 8 Luke Skywalker ja also die Muttermilch eines außerirdischen Dinosauriers trinkt und so. Ja, also sozusagen diese Dekonstruktion seiner Männlichkeit, das hat er ja gar nicht verkraftet. Und jetzt sozusagen in Episode 9 ist wieder alles da. Ja, da geht es um die große Geste, da dürfen sich auch wieder alle aufopfern. Und das würde ich sagen, das war doch eines der progressivsten Dinge bei Episode 8, dass es da wirklich die Szene gab, wo gesagt wird, hey, du musst dich nicht aufopfern. Ja? Wir kämpfen das an einem anderen Tag aus. Und jetzt in Episode 9 ist das halt dann der große, ich spoiler nicht, Schlusspunkt, dass man sich aufopfern muss. Ja.
Ich will aber eine Linie, die es in den letzten drei Episoden eben gab, auch jetzt Episode 9, trotzdem mal aufgreifen, nämlich eine weibliche Heldin, Rey. Herkunft der Familie lassen wir jetzt mal außen vor, aber es ist eine Heldenreise mit einer Frau. da ist ja ein ganz klarer feministischer Aspekt vorhanden. Was sagen Sie dazu, Frau Newmark?
Ja, das ist natürlich, das läuft durch diese letzte Trilogie durch. Also zumindest, wir haben ja, wenn man die ersten drei Trilogien anschaut, also die bestehen alle, die sind sogenannten Bechdel-Tests nicht, also dass zwei Frauen miteinander reden über etwas anderes als ein Mann. Also die sind alle wahnsinnig männliche Universen. Und jetzt ab der dritten Staffel hat man tatsächlich, man hat eine weibliche Hauptfigur und man hat deutlich mehr weibliche Nebenfiguren. Also in gewisser Weise ist da schon was passiert mit der Macht. Es gibt jetzt auch erstmals Frauen, die überhaupt mit Lichtschwertern kämpfen. Und das bleibt. Ich verstehe trotzdem natürlich den Vorwurf, dass das jetzt ein Rückschritt ist gegenüber Episode 8, die eben diverser war und die natürlich sehr, sehr stark an der Männlichkeit dekonstruktiv gewirkt hat. Es war ja auch so, dass all diese jungen Flyboys, diese Helden, das hat alles nicht geklappt. Also Poe Dameron hat sozusagen heldenhaft versucht, irgendwas zu machen und lag damit natürlich genau daneben, im Unterschied zur weißen alten Admiralin und so weiter. Das war in Episode 8, die ja dann auch wahnsinnig angeeckt ist. Also es gab dann eine signifikante Szene von jungen oder älteren Männern im Internet, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Star Wars, also wenn ich da nicht mehr ordentliche Männlichkeit sehe. Also für die war das schon mehr als genug, dass mit Rey eine weibliche Heldin da ist. Und die werden jetzt natürlich auch wieder bedient. Also Rey bleibt natürlich als weibliche Heldin, aber alles andere, was man so ein bisschen an progressivem Cast hatte, wird oder an dekonstruktiven Narrativen, das wird zurückgenommen. Das würde ich auch so sehen.
Und ich würde noch ergänzen, ich wäre vorsichtig mit dem Label des Feminismus, also an dieser Stelle, ja, weil ich glaube nicht, dass es feministisch ist, wenn allein sozusagen diese archetypischen Figuren auch von Frauen dargestellt werden, ja, sondern irgendwie die Kraft von Episode 8 war, dass die Kritik, die feministische Kritik, Eingang in die Grammatik des Filmes bekommt. Also wirklich, also Sie haben das ja gerade aufgefächert, ja, also wirklich die Plots verändert.
So. Das ist ein interessanter Einwurf und ich kann das verstehen. Ich bin da wahrscheinlich etwas wetterabgehärteter. Also ich bin schon froh, wenn ich überhaupt mehrere Frauen habe, die miteinander reden. Ich weiß aber, was Sie meinen. Das ist natürlich ein minimaler Anspruch.
Es ist ja nicht nur ein feministischer Aspekt drin, sondern es gab auch, Sie hatten eben Frau Newmark angesprochen, den Piloten Poe Dameron, von dem einige so sagten, ja, vielleicht bildet sich da ein queerer Charakter heraus. Es könnte, wenn vielleicht dann die erste schwule Star Wars Figur sein, die da groß erzählt wird. Was ist da überhaupt noch dran?
Also so viel dann anscheinend doch nicht. Es gibt das tatsächlich in dem neuen Film, also dieses Zurückrudern vor dem allzu großen Mut, findet man an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen. Also es wird, das finde ich wirklich, es wird so ganz, ganz nur zaghaft angedeutet, eine Liebesbeziehung zwischen einem schwarzen Mann und einer weißen Frau, die aber, also man traut sich absolut nicht, da irgendwie auch nur einen halben Schritt weiter zu gehen. Das hat alles, das muss alles ganz, ganz familienverträglich sein und für jede politische Schicht der Vereinigten Staaten konsumierbar. Und das ist also dem neuen Film schon sehr deutlich anzumerken.
Mhm. Insgesamt wird die Skywalker-Saga, die eben 1977 ihren Anfang nahm, aus ihrer Sicht gut zu Ende gebracht. Herr Warner, wird der Bogen eben geschlossen und da muss man vielleicht einiges Progressives weglassen?
Naja, es ist, also da komme ich zurück an mein Anfangsstatement. Es ist die Frage, was man will. Und mein Vorwurf ist, J.J. Abrams möchte nichts außer George Lucas sein. Und der überlegt dann, okay, gut, dann brauche ich halt 1000 Sternzerstörer, die symmetrisch in irgendeiner Atmosphäre stehen oder so. Ja, und dann brauche ich noch einen größeren Weltzerstörerkanone oder irgendwie sowas. Ja, also ich würde sagen, nein, sie wird nicht gut zu Ende gebracht, weil weil die Geschichte nicht überführt wird. Ja? Sie wird nicht überführt ins Jahr 2019. Also ne, 2019, wir haben... Der Film ist einer liberalen Gesellschaft eigentlich unwürdig, würde ich sagen. Ja, und das waren die Originalfilme in den 70er Jahre nicht in dem Maße.
Frau Newmark.
Ja, ich überlege gerade. Also ich, so sehr ich die Kritik verstehe, ich glaube natürlich, dass das zu Ende bringen einer 40-jährigen Geschichte, also dass die so irgendwie auch wiederum regressiv ist, mir leuchtet das ein und ich jetzt auf meine alten Tage habe jetzt das Ende der Skywalker-Saga noch miterlebt und kann mich jetzt daraus verabschieden oder eben die Skywalker-Saga muss jetzt übertragen werden in andere Formate, also zum Beispiel in so etwas wie eine Fernsehserie, über die Sie ja gleich noch sprechen werden. Und ich glaube, dass es zumindest eine gewisse Befriedigung in diesem Abschluss gibt, weil eben alle Fragen beantwortet werden. Und da war ich jetzt schon mal froh, zumindest all die Fragen, die sich bei mir jetzt in den letzten so 7 Jahren angesammelt haben, dass ich die jetzt doch noch beantwortet bekommen habe.
Aber da würde ich ganz klar sagen, das ist, glaube ich, das regressive, der regressive Wunsch eines jeden Fanboys, Fangirls, alle Fragen beantwortet zu bekommen.
Ja, aber ich meine, wenn ich Star Wars Fangirl bin, dann ist das auch schon in sich ein bisschen regressiv. Also vielleicht ist es auch so, ich habe nicht die Erwartung, dass hier soziale Revolution geschaffen wird in Star Wars. Aber das ist vielleicht dann der Grundunterschied.
Philosophin Catherine Newmark und Kulturanthropologe Julian Warner. Und ja, Catherine Newmark hatte es ja eben schon angesprochen. Es geht ja weiter mit dem Star Wars-Universum. Und über ein Spin-off, The Mandalorian, haben wir dann mit Julian Warner nochmal weitergesprochen, drauf geblickt. Diese Serie lief im Herbst in den USA und war der Start, der Auftakt für Disneys Streaming-Plattform Disney Plus. Im Frühjahr wird diese Serie auch bei uns zu sehen sein, The Mandalorian. Und Julian Warner erklärt ja zu dieser ganzen Serie, wer überhaupt diese Hauptfigur ist, folgendes.
Naja, Mando ist halt ein Kopfgeldjäger, dessen Gesicht man nie sieht. Die Mandalorian People, die sind wie so ein Krieger, eine Kriegerrasse, kann man sagen, die immer unter so Helmen hängen. Und man hat so beim Zuschauen denkt man so ein bisschen an so irgendwie so eine Mischung aus Wikinger und so afrikanischem Urstamm oder so. Und genau, und das Ganze spielt sozusagen kurz nach Episode 6, also das Imperium ist gerade untergegangen und es ist so eine, ja, wie soll man sagen, so eine anarchische Stimmung im Universum. Und er ist so ein Kopfgeldjäger, der da so sein Geld verdient.
Also so ein bisschen Western-Style.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, Jon Favreau hat sich angeschaut, was steckt eigentlich alles in diesem Star Wars Mythos drin, ja, und hat dann so gesehen, okay, gut, da ist irgendwie dieses ganze New Age LSD Zeug drin, so Esoterik, dann ist da Fantasy drin, dann ist da Space Opera, aber da ist halt auch Western drin. Und was er jetzt eigentlich macht, sind halt wirklich so 35-minütige, ja, so Western-Episoden, so nach dem Motto so, jede Woche ein neues Monster, das dann sozusagen bezwungen werden muss. Und man hat so ab und an hatte ich das Gefühl, so wieder 6 Jahre alt zu sein und Bonanza zu schauen. Ja, also so Samstagmorgens auf Sat.1. So das, ja.
Okay, also wie verhält sich jetzt The Mandalorian zum ganzen Star Wars Kosmos?
Naja, also so vom Erzählton her ist es ein bisschen gritty, würde ich mal sagen, aber immer noch irgendwie so familienfreundlich. Also Sie haben ja gerade gesagt, es läuft ja auf Disney Plus in den USA. Und es tauchen auch so ein paar Figuren auf, also nicht Figuren, aber so, wie sagt man da, Alien-Rassen auf, die man schon so kennt. Also diese Scavenger aus Tatooine irgendwie, die immer so Roboter zusammenklauben, die tauchen auf. Oder es tauchen halt auch, also so Nebencharaktere, die man aus den Hauptfilmen sozusagen kennt.
Jetzt ist der Western ja ein ziemlich klassisches Filmgenre. Ist das hier gut genutzt als Schablone? Sag ich jetzt mal.
Super, ich werde, glaube ich, eine Karriere bei Disney werde ich nie bekommen. Naja, also ich würde auch hier sagen, hier ist es wieder die Frage, was will man? Also ne, es ist natürlich schön oder es ist fein beobachtet von Jon Favreau und Team zu sagen so, naja, in Star Wars steckt ein Western drin. Ja. Und jetzt kehren wir diesen Western raus. Und jetzt, dann haben wir irgendwie diesen Lonely Gunslinger, sage ich jetzt mal, irgendwie Marke Clint Eastwood. Also schon, also nicht mehr John Wayne, also ist schon jetzt der gebrochene Gunslinger. Also wir sind dann schon irgendwie schon in den 60ern angelangt. Ja, also so diese Western-Phase, der dann auch so ein Herz hat für so einen kleinen Baby Yoda, ja, den er dann immer so rumträgt und wegen dem er dann auf einmal Gutes tut möchte und nicht nur irgendwie mehr Kopfgeldjäger sein. Aber das Problem ist, in dem Moment, in dem ich sozusagen ungebrochen behaupte, okay, ich erzähle jetzt Western im Star Wars-Universum, dann schaue ich als Zuschauer auch auf dieses komplette Star Wars-Universum und denke mir so, also wenn du Western erzählst, dann frage ich mich gerade, wer sind die weißen Siedler, wer sind die in Anführungszeichen roten Indianer und wer sind die schwarzen SklavInnen? Ja? Und wenn ich dann mit der Brille dann sozusagen da mir diese Serie und darüber hinaus dann Star Wars anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so genau wollte ich das gar nicht wissen, weil jetzt geht mir der ganze Spaß verloren.
Jetzt haben Sie eben, haben wir darüber gesprochen, auch Episode 9, den neuen Film gesehen, Aufstieg Skywalkers. Sehen Sie in dem Kontext diese Serie The Mandalorian jetzt anders?
Ne,
oder hat es wirklich eigentlich gar nichts damit zu tun? Oder strahlt schon ein bisschen das Wissen aus The Mandalorian dann ab auf das ganze Star Wars-Universum?
Ich würde sagen, wir können hier beobachten, dass es einen konservativen Backlash gibt. Und ich würde sagen, also, und ich würde halt sagen, Disney ist halt so die große Traumfabrik unserer Zeit. Also, ne, die haben ja nicht nur Star Wars, die haben auch Marvel. Und ich würde einfach sagen, so, das, was da ideologisch verhandelt wird, das muss besprochen werden. Und das muss auch kritisiert werden. So. Und ich würde schon sagen, dass wir beobachten können, dass diese Spin-offs, die es ja schon gab, also Rogue One und Solo, die haben schon andere Sachen versucht. Also gerade in Solo würde ich halt sagen, da geht es ja um Han Solo und der ja im Grunde genommen auch eigentlich so eine klassische Indiana Jones Figur ist, wird ja auch gespielt vom selben Schauspieler im Original. Ja. Mhm. Und da schaffen die es halt wirklich, den Solo halt lächerlich darzustellen. Nämlich zu sagen so, hey, du bist irgendwie so eine komische Figur, die hier durch das Universum tapft und alle anderen haben echt existenzielle Probleme und du checkst es irgendwie nicht.
Da scheint Solo zumindest etwas fortschrittlicher zu sein, nach Ansicht von Julian Warner, als die Serie der Spin-off von Star Wars The Mandalorian. Ab März nächsten Jahres, wenn Disney Plus, diese Streaming-Plattform, dann auch in Deutschland verfügbar ist, können sich selbst ein Bild davon machen. Das war der Kompressor-Podcast. Und noch ein Thema, das wir im Kompressor besprochen haben, ist ein surrealer Künstler. Ein Mann, der auf besondere Weise Kunst mit Wissenschaft verbindet. Ein Brite, der sowohl Künstler als auch Zoologe ist und somit daher auch Affen in seine Kunst einbezogen hat. Mehr dazu im Kompressor-Podcast, falls Sie nicht schon gehört haben. Und unseren Podcast kann man natürlich auch nachhören, abonnieren bei der DLF Audiothek, Spotify oder beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens.